guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am 5. November 2025. Flächenfraß in Freiburg-Zähringen, Luxusbauten statt Naturerlebnis. Closing the Loop, innerhalb planetarer Grenzen leben, das Green Motions Film Festival 2025 in Freiburg. Von grenzenlosem Risiko, hochsubventionierter Mehrweginitiative und scheiterndem Grün hoch 3 für Private. Ein Bericht vom Umwelt- und Klimaschutzausschuss diesen Dienstag. Und der Verein Polnische Frauen in Freiburg feiert sein 5-jähriges Bestehen mit einem großen Programm. Auf dem Gebiet der Höhe in Freiburg-Zähringen soll ein artenreiches Streuobstwiesenareal mit Einfamilienreihen und Mehrfamilienhäusern für Wohnungen im gehobenen Preisniveau bebaut werden. Das Bündnis Das ist die Höhe, zusammengeschlossen in Gruppen aus Zähringen, Freiburg und Umgebung, unter anderem aus den in Freiburg aktiven Naturschutzverbänden Bund, NABU und LNV, wollen das nicht hinnehmen und lehnen die von der Stadt geplante Bebauung ab. Wir sprachen darüber mit Mascha Klein vom Vorstand des BUNDE Freiburg.
Ins Studio per Telefon zugeschaltet ist jetzt Mascha Klein, Vorständin vom BUND Freiburg. Ihr ruft am Samstag, dem 8.11. um 13.30 Uhr zu einer Fahrraddemo gegen die Bebauung der Zähringer Höhe auf. Was ist denn jetzt der aktuelle Anlass da?
Ganz aktuell ist der Anlass nicht. Zähringer Höhe war letztes Jahr, da war der Bauplan zur Vorlage im Gemeinderat und es wurde tatsächlich dem Bauplan zugestimmt. Das bedeutet also Zerstörung des Naturraums auf der Zähringer Höhe und Bebauung mit Luxuswohnungen. Danach ging dann dieser Bauplan in Offenlage, das heißt, dass aus der Bevölkerung Stellungnahmen abgegeben werden können und auch von den Naturschutzverbänden. Und da haben diesmal wirklich alle Naturschutzverbände Stellungnahmen abgegeben. Das ist immer eine ziemliche Herausforderung. Man muss sich da wirklich stundenlang damit beschäftigen. Und die Stellungnahmen in der Regel bedeuten, also in der Mehrzahl bedeuten, dass da kleine Korrekturen vorgenommen werden. Aber diesmal sind wir alle Naturschutzverbände, das heißt der NABU, BUND, der Landesnaturschutzverband, einhellig der Meinung, dieses Baugebiet, das muss gestoppt werden. Und wir haben auch die Stellungnahmen zusammengefasst in der Presseinformation. Es gab auch viele private Stellungnahmen, die vom Bauamt aufgearbeitet werden müssen. Ich habe so immer mal wieder vernommen, dass es wahrscheinlich eine neue Offenlage geben wird. Beispielsweise sind wohl einige der Naturschutzgutachten inzwischen veraltet und müssen nochmal nachgebessert werden. Das hieße, dass es zu einer neuen Offenlage kommt. Auf jeden Fall kommt dann dieser Bauplan nochmal in den Gemeinderat und wir haben einfach wahrscheinlich irgendwann Anfang nächsten Jahres und wir möchten bis dahin wirklich die Bevölkerung informieren über diesen Bauplan, über dieses Bauprojekt, denn die meisten FreiburgerInnen kennen das gar nicht. Die kennen nicht die Zähringer Höhe, die wissen nicht, dass sie bebaut werden soll. Genau, wir haben ein paar Infostände schon gemacht aus den Gesprächen. Immer wieder habe ich auch gehört, die Leute, wenn man sie informiert hat, haben gesagt, oh Gott, wie kann das sein? Und so versuchen wir da ein bisschen diese Stimmung öffentlich zu machen und damit beispielsweise auch den Grünen im Gemeinderat hoffe ich doch die Möglichkeit dann zu geben, dazu dann endlich Nein zu sagen. Weil immer mal wieder in Gesprächen sagen, also die grünen Gemeinderätinnen auch, nein, sie finden das nicht gut, aber sie fühlen sich aus irgendeinem komischen Grund verpflichtet, dem zuzustimmen.
Ja, die Grünen stellen ja auch das Baugebiet so als Erfolgsgeschichte dar, weil ja auch noch über Jahre noch schlimmere Pläne verhindert werden konnten. Weil vor vielen Jahren waren ja sogar mal 16 Hektar geplant und jetzt sind es nur noch 5 Hektar. Was ist dein Kommentar zu dieser Darstellung?
Also diese 16 Hektar, das war vor 50 Jahren, da ist das Baugebiet erstmals aufgetaucht und da war das auch eine ziemlich seltsame Sache. Man kann das alles, vielleicht könnte man genau recherchieren, aber ich glaube, man kann gar nicht mehr richtig recherchieren. Es ist so im Umlauf, dass damals es ein Schreiben gab aus dem Bauamt an CDU-Mitglieder Zähringen, kauft dort einen Acker für 1 Mark, das wird Bauland. Und das haben dann auch viele gemacht, wahrscheinlich ahnungslosen Bauern, ihre Äcker abgekauft. Und darauf basiert das Ganze. Und ich meine, es gibt die Zahlen, die Größe des Baugebiets hat sich ständig verändert. Immer wieder mal war es im Gemeinderat, pass auf, 2005 waren sogar mal nur 3,4 Hektar. Denn da war im Bauamt jemand, der das Gebiet, dieses Bauvorhaben nicht gemocht hat. Dann 2006 wurde es auf 5,5 Hektar vergrößert, 2012 auf 8,2 Hektar. Irgendwann haben dann die Grünen das geschafft, das runter zu verkleinern und dem fühlen sie sich immer noch verpflichtet. Dass sie das richtig toll finden, glaube ich nicht. Also wirklich aus Gesprächen höre ich immer wieder, nein, das ist kein tolles Bauvorhaben. Tatsächlich hat sogar der OB Horn mir am Freitag, als in der Viere ein kleines Stückchen entsiegelt wurde dort, gesagt, dass auch er dieses Bauvorhaben nicht gut findet. Aber irgendwie fühlt man sich demokratisch an irgend so eine moralische Verwerflichkeit gebunden. Denn das Ganze ging sicher nicht mit rechten Dingen zu.
Ja. Was macht denn die Höhe in Zähringen so wertvoll?
Also die Höhe in Zähringen erstmal ein sehr, sehr schönes Naherholungsgebiet, das auch gut genutzt wird. Es ist ein ganz, ganz wertvoller Naturraum mit geschützten Arten wie Wendehals, Mittelspecht, Kleinspecht, Klappergrasmücke und so weiter. Es ist eine wichtige Kaltluftschneise. Und für mich ist es einfach eine grundsätzliche Sache. Dort entsteht nur teurer Luxuswohnraum, verkehrstechnisch nicht angebunden. Ah, die Zähringer Höhe hat auch noch irgendwie ein Wasserproblem. Vor kurzem gab es da Überschwemmungen. Es muss irgendwann mal gesagt werden, jetzt ist Schluss, jetzt wird auf so einem Grünland nicht mehr gebaut. Das ist alles trotz allem Boden. Und in einer Handvoll Boden sind mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Und unsere Bedürfnisse steigen ständig. Inzwischen, wieso braucht man 48 Quadratmeter pro Einwohner? Was sich von 1991 waren es 35 enorm vergrößert hat. Das darf nicht sein, dass dort gebaut wird.
Ja, und ihr schreibt ja auch in eurer Pressemitteilung, dass der Radschnellweg eben entwertet wird, weil ja der Autoverkehr weiter durch die Wildtalstraße dann geführt werden soll, parallel zum Fahrradweg. Wird denn genau. Die Bebauung nicht auch durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen?
Bebauung auf dem Grünland wird immer durch Ausgleichsmaßnahmen ausgeglichen. Mit denen haben wir als Naturschutzverbände sowieso ein grundsätzliches Problem. Also meiner Meinung nach ein wirklicher Ausgleich wäre, wenn entsprechend viel entsiegelt und dann wirklich aufgewertet wird. Aber beispielsweise eine Ausgleichsmaßnahme ist, dass es ist ja auch noch eine wertvolle Streuobstwiese, beispielsweise die Bäume werden eine kleine Fläche, die dort angrenzt, da sagt man, es war Maisacker ist ja jetzt nicht so schützenswert, aber tatsächlich ist es trotz allem nicht versiegelter Boden, egal was da ist. Und da wurden nun so ein paar kleine Bäumchen aufgepflanzt. Ob die das für Überlebenschancen die haben, da stelle ich ein großes Fragezeichen dahinter. Und tatsächlich war diese Fläche schon mal Ausgleichsfläche für den Neubau vom UCW College. Das ist auch ein übliches Verfahren, Ausgleichsflächen, dass die aufgestockt werden. Da hat also einmal irgendwas ausgeglichen worden, dann kommt nochmal was drauf und nochmal was drauf. Und eben in der Regel sind Ausgleichsflächen im Grünland. Und ich persönlich finde das eine Farce.
Jetzt waren wir eben schon bei Wohnraum. In Freiburg gibt es ja wie in vielen Städten auch ein großes, eine große Wohnungsnot. Ist es eigentlich dann nicht besser, wenn bei der Höhe am Rand von Freiburg gebaut wird, als eben im Freiburger Umland, wo dann eben noch mehr Flächenverbrauch wäre?
Na, ich würde mal die Zähringer Höhe schon mal zum Umland zählen. Tatsächlich ist es ja ein ganz, ganz wertvoller Grüngürtel zwischen Freiburg und Gundelfingen. Und ohne Bebauung könnte das beispielsweise auch aufgewertet werden. Da könnten dort auch noch ein paar Ausgleichsmaßnahmen stattfinden, die wir nicht gut finden, aber die dort stattfinden könnten. Nee, deswegen ist das auf gar keinen Fall sinnvoll, dort zu bauen. Und das wird auf jeden Fall teurer Wohnraum werden. Und das Wohnungsproblem meiner Meinung nach auch absolut nicht irgendwie verbessern, sondern eher noch mal verschlimmern. Denn je teurer Wohnungen sind, umso mehr sind sie auch Objekt für Spekulationen. Und ich denke, das wird dort auf jeden Fall stattfinden. Dort werden nur Wohnungen im oberen Preissegment gebaut werden. Tatsächlich ist nur 20% geförderter Wohnraum vorgesehen. Eigentlich hat sich ja Freiburg selber die Vorgabe gemacht, dass 50% gefördert sein sollten. Selbst das, also das, auch das finde ich eigentlich zu wenig. Ne? Ist für uns irgendwie wirklich ein Skandal, dass dort nur 20% gefördert werden. Und das ohne Möglichkeit, das Baugebiet an den öffentlichen Nahverkehr anzubinden. Was bedeutet, dass es wiederum einen hohen Parkraumschlüssel haben muss und damit nochmal Fläche versiegelt wird. Und das Wohnungsproblem in Freiburg ist nicht unbedingt ein Wohnungsproblem, sondern tatsächlich auch noch ein Verteilungsproblem. Was dort auf der Höhe passieren wird, ist eine Investifizierung. Ne? Das ist das neue Schlagwort zur Gentrifizierung. Das ist die Investifizierung, einfach wenn Wohnungen bloß noch im hohen Preissegment zur Verfügung stehen.
Ja, ihr ruft zu eurer Demo eben, wie schon gesagt, am Samstag um 13.30 Uhr auf, am Platz der alten Synagoge. Und dann geht es mit dem Fahrrad in die Wildtalstraße, Ecke Höhenweg, um 14 Uhr. Was erwartet ihr bei der Demo?
Wir hoffen, wie immer, ne, dass die Presse da sein wird. Wir haben tatsächlich auch die überregionale Presse eingeladen, denn wir finden dieses Bauprojekt wirklich einen absoluten Skandal und eigentlich könnte das so ein Symbol sein, für wo nicht mehr weiter gebaut werden sollte. Und wir werden bei der Fahrraddemo auch einen kleinen, ganz, ganz kleinen Stopp beim Kolumbi machen, weil die Familie Burtsche Grundstücke dort oben auf der Höhe hat. Scheinbar irgendwann in der Nacht- und Nebelaktion dort auch Obstbäume abgeholzt hat. Dort werden wir einen ganz kleinen symbolischen Stopp einlegen und dann weiter zur Höhe fahren und am Ende eine rote Linie um das geplante Baugebiet ziehen. Und vorher machen wir unsere Kundgebung aber auf der Straße, auf der Wildtalstraße, um zu zeigen, wie die dann durch den Bau, erstmal durch den Bauverkehr blockiert werden wird und später dann auch durch die Zufahrt, hoffentlich nicht mehr durch die Zufahrt ins Wohngebiet Zähringer Höhe.
Vom heutigen 5. bis zum 9. November findet in Freiburg das Green Motions Film Festival im Kommunalen Kino in Freiburg statt. Auch dieses Jahr gibt es ein vielfältiges Programm zu Themen wie Nachhaltigkeit, sozialem Wandel oder dem Umgang mit begrenzten Ressourcen. Radio Dreieckland sprach mit zwei der Organisierenden.
Mögt ihr euch kurz vorstellen?
Bitte, Dame zuerst.
Okay. ich bin Carlotta. Ich bin jetzt seit 2022 im Orga-Team von Green Motions dabei. Also jetzt das, ich kann nicht rechnen, 5. Jahr, 4. Jahr. 4. Jahr. Und ja, inzwischen echt schon so ein bisschen einer der alten Hasen, würde ich sagen. Echt immer viel Wechsel im Team. Und bin jetzt seit diesem Jahr auch auf Minijob-Basis angestellt bei Green Motions und bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Also alles, was so an Social-Media-Posts und so erscheint, kommt meistens von mir.
Ja, ich bin Tobias. Ich bin seit 2023 dabei. Ja, und ich kümmere mich hauptsächlich um Kurzfilm-Sichtung und Motion Graphics, also die Grafiken dann sozusagen lebendig machen, also was man dann an Trailern in Instagram sieht und so weiter. Das stammt meistens aus meiner Feder. Genau. Und noch das ein oder andere, was so anfällt, E-Mails beantworten etc.
Dieses Jahr habt ihr das Special Topic Closing the Loop innerhalb planetarer Grenzen leben. Was bedeutet das für euch?
Wir setzen uns ja eigentlich immer schon Anfang des Jahres zusammen, um das Sonderthema auszuwählen, um dann auch bei der Sichtung und Einreichung der Filme uns darauf so ein bisschen fokussieren zu können. Dieses Jahr sind 6 Filme im Programm gelandet, die sich mit dem Sonderthema beschäftigen und decken irgendwie für mich ganz gut und breit ab, was dieses Thema auch für ein breites Spektrum hat. Also für mich war so ein bisschen die Grundidee, als wir uns auf das Thema geeinigt haben, die Diagnose, dass wir eigentlich als Gesellschaft, vor allem so als Industrienation, aber auch global betrachtet, einfach über unsere Verhältnisse leben, dadurch, dass wir eben von diesem Wachstumsgedanken getrieben sind, der aber auch sehr linear funktioniert. Also wir produzieren Sachen, konsumieren sie einmal und schmeißen sie danach weg. Und von diesem Linearen quasi wegzukommen und zu schauen, wie kann man mehr in Kreisläufen denken, was Stoffe angeht, was Wirtschaftssysteme angeht, was auch Ökosysteme angeht, um einfach zu schauen, wie können wir mit eben diesen endlichen Ressourcen, die die Erde ja nur hat, so leben, dass es irgendwie alle Menschen und auch alle Tiere, also alle, die hier eben zusammen auf diesem Planeten leben, am Ende genug haben. Ich glaube, das geht nur, wenn wir das so ein bisschen alles zirkulärer denken und nicht mehr so viel wegwerfen.
Was vielleicht auch noch hinzugefügt werden kann, ist, dass Planetary Boundaries, also planetare Grenzen, ein feststehender Begriff ist, also wissenschaftlich untermauert. Es gibt irgendwie 8, ich glaube 8 sind es, ne? 8 planetare Grenzen und Klima ist nur eine davon. Und davon sind auch 7, glaube ich, kritisch überschritten oder die 8. ist jetzt auch dabei, überschritten zu werden. Und das Einzige, was tatsächlich sich erholt, also die eine planetare Grenze, ist die Ozonschicht. Also da haben wir ja auch in den 80ern und so weiter diese Bewegung gehabt, dass wir da drauf aufmerksam gemacht haben und auch Policies und so weiter implementiert haben. Und tatsächlich, die Ozonschicht hat sich erholt. Das ist einerseits schade zu sehen, dass das die einzige ist, die jetzt gerade nicht mehr kritisch ist, aber andererseits ein Beispiel dafür, dass es gelingen kann, wenn sich alle zusammentun und an einem Strang ziehen. Ja, also wir haben viel zu tun noch in Zukunft.
Habt ihr sonst andere thematische Schwerpunkte?
Also grundsätzlich ist es so, dass dieses Special Topic, Sonderthema, immer einen Teil des Programms ausmacht. Wie ich auch gerade schon sagte, in diesem Jahr sind es jetzt, glaube ich, 6 Filme im Programm. Und grundsätzlich versuchen wir es aber möglichst breit aufzustellen. Also geht um alles, was irgendwie, also Nachhaltigkeit, vor allem im ökologischen Sinne. Also es geht viel um Klimawandel, um Energiewende gibt es auch 1-2 Filme und dann viel auch eher so im klassischen Sinne um Arten- und Naturschutz. Was ich aber vor allem immer schön finde oder was uns auch wichtig ist beim Festival, ist einerseits so eine sehr internationale Perspektive einzunehmen. Also ich glaube, wir haben jetzt Filme von 6 Kontinenten im Programm dieses Jahr, was irgendwie echt spannend ist und einfach ganz viele verschiedene Perspektiven aufmacht. Und wir versuchen immer möglichst auch viele Filme auszuwählen, die irgendwie lösungsorientiert sind, um eben dafür zu sorgen, dass die Leute nicht aus dem Kino gehen mit dem Gefühl von, oh Gott, es ist alles furchtbar, die Welt geht unter, sondern dass es irgendwie so einen positiven Twist hat von, okay, und es gibt vielleicht auch Lösungen dafür und das ist das, was wir als Gesellschaft oder auch als Einzelperson tun können, um diese Probleme zu lösen. Das klappt nicht immer, manchmal haben wir auch einfach wunderschöne, tragisch-traurige Filme im Programm, aber versuchen so ein bisschen die Balance da zu wahren. Vielleicht magst du noch so ein bisschen zu Podiumsdiskussionen und Workshops und sowas erzählen.
Ja, natürlich probieren wir da auch immer einen Rahmen noch zu erweitern mit, wie gesagt, Podiumsdiskussionen. Wir haben jetzt zum Beispiel am Mittwoch die beiden FilmemacherInnen von Dario und Wer, wenn nicht du, beziehungsweise wieso?
Warum gerade du?
Warum gerade? Der Titel hat sich geändert, deswegen bin ich da ein bisschen am Straucheln. Da und haben da bestimmt eine sehr lebhafte Diskussion. Dann ja, gibt es eben noch ein paar Workshops, wo ich jetzt auch gerade selber nicht ganz sicher bin, welche Themen die abdecken, weil ich da nicht in der Orga dabei war.
Aber am Sonntagmorgen gibt es einen Workshop, da geht es um Composting. Da sind Leute da vom Holistic Compost Lab in St. Peter und machen so einen dreistündigen Workshop zu, wie man selbst auch einen Kompost auf dem eigenen Balkon oder im eigenen Garten aufbauen kann. Das wird, glaube ich, ganz spannend und ganz praxisnah.
Genau, und Kinderprogramm gibt es auch noch. Also wir versuchen auch natürlich alle Altersgruppen abzudecken. Ja, also wir sind breit aufgestellt, würde ich mal behaupten.
Ihr habt dieses Jahr ein neues Preissystem eingeführt. Wie sieht das aus?
Weißt du das auswendig?
Ja.
Leg du bitte vor.
Genau, also wir haben bisher immer, Stammgäste des Festivals wissen das, uns auf Spendenbasis finanziert, weil es uns irgendwie wichtig ist, allen die Möglichkeit zu geben, zum Festival zu kommen, unabhängig so von finanziellen Möglichkeiten. Leider ist das die letzten Jahre immer herausfordernder geworden. Einerseits, weil die Spendeneinnahmen immer weiter gesunken sind von Jahr zu Jahr und andererseits, weil es dieses Jahr wahrscheinlich auch der gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet super schwierig war, Spenden und Förderungen einzutreiben, weil es einfach viele Unternehmen, glaube ich, auch gibt und viele Stiftungen, die dieses Jahr nicht so freigebig waren. Deswegen haben wir dieses Jahr das erste Mal entschieden, das ein bisschen anders zu organisieren und verkaufen das erste Mal wirklich Tickets zu festen Preisen, haben versucht, dieses solidarische Element so ein bisschen noch beizubehalten, indem wir einfach sagen, es gibt drei verschiedene Preisstufen. Der Regelfall ist, das sind 8 Euro. Es gibt aber auch ein Ticket für 5 Euro und da muss man jetzt nicht irgendeine Berechtigung für vorweisen, eine Studie sein oder was auch immer, sondern wenn man sagt, okay, ich kann oder will mir halt gerade einfach nicht mehr leisten, dann kann man eben auch so diese Sparvariante wählen. Gleichzeitig, wenn man sagt, ach, ich finde das Festival toll und ich will das finanziell gerne unterstützen, kann man auch ein Spendenticket für 12 Euro kaufen. Und ganz Hot News, seit heute haben wir uns noch last minute entschieden, einen Festivalpass einzuführen. Der kostet 20 Euro. Genau. Mhm.
Wer Lust hat, jetzt sozusagen 5 Tage lang jeden Film zu sehen, gerne eingeladen, 20 Euro. Sagen wir hier etwas kapitalistische Werbung gemacht. Das ist ein Schnäppchen. Also für so viel Geld kriegt man keinen Film sonst irgendwo gesehen, also im Kino zumindest in Freiburg. Nichts, was ich wüsste.
Und man kann das Festival anscheinend damit unterstützen, ein Soli-Ticket zu kaufen. Aber wenn ich jetzt mir denke, oh, das Festival ist so cool, kann ich das irgendwie anders auch unterstützen?
Also finanziell geht das immer über Spenden,
klar,
auch unabhängig jetzt von Ticketkauf, einfach als Überweisung, als über PayPal oder was auch immer. Ansonsten aber vor allem super gerne durch einerseits weitererzählen, Werbung machen, weil das ist immer das, wie am besten Leute auf uns aufmerksam werden, erfahrungsgemäß. Ja. Und wir suchen eigentlich auch immer helfende Hände, oder?
Absolut, ja. Also das neue TeammitgliederInnen sind sehr willkommen. Also wir haben ja auch eine gewisse Fluktuation. Ne, da hat der oder die eine oder andere mal ein Jahr lang keine Zeit oder zieht aus Freiburg weg, verabschiedet sich. Und das ist einfach, dann brauchen wir dann immer auch Nachschub an Leuten. Und die kriegen den normalerweise auch. Also auch Volunteers sind auch öfter, also viele dabei. Und manche wechseln dann von dem Volunteer-Job am Festival dann auch ins Team, was uns immer sehr freut.
Ja. Genau, und erfahrungsgemäß ist es echt so, nach dem Festival ist vor dem Festival. Also
absolut.
Im Dezember ist manchmal dann so ein kleines Loch, aber spätestens ab Januar geht es wieder los mit Fundraising, mit eben Auswahl neues Thema, mit Filmsuche. Also eigentlich sind wir mehr oder weniger das ganze Jahr über beschäftigt. Es gibt immer was zu tun.
Bevor das jetzt nach zu viel Stress klingt, jede und jeder, der mitmacht, kann auch so viel geben, wie er oder sie möchte. Also niemand muss sich da kaputt schuften, sage ich mal.
Es ist schon meistens Spaß.
Ja, in den meisten Fällen.
Das Green Motions Film Festival in Freiburg. Mehr Infos zum Programm findet ihr unter greenmotions-filmfestival.de. Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz des Freiburger Gemeinderats. Von grenzenlosem Risiko, hochsubventionierter Mehrweginitiative und scheitertem Grünhoch 3 für Private handelt der folgende Bericht.
Blick auf den 6. Umwelt- und Klimaausschuss am Dienstag, dem 4.11.25. Von grenzenlosem Risiko, hochsubventionierter Mehrwerkinitiative und scheiternden Grünhoch 3 für private Eigentümer. Die Ankündigung kam nach knapp 45 Minuten von Gemeinderätin Bärbel Schäfer für die Bündnisgrüne Fraktion. Nach Vorreiter Merzhausen will die Grüne Fraktion eine politische Resolution gegen die Übernutzung der Schweizer Uraltreaktoren fassen lassen im Gemeinderat am 25. November 2025.
Ich will ganz kurz da noch ergänzen. Also ich denke, diese politische, für uns ist auch diese politische Bewertung insofern wichtig. Ich möchte da nämlich nochmal differenzieren. Das eine ist natürlich die Haltung, unsere Haltung in Freiburg, aber natürlich auch die Haltung der Bundesregierung, hoffentlich auf Dauer zur Atomkraft generell. Aber das würde ich jetzt gar nicht so sehr in den Mittelpunkt stellen wollen, unserer politischen Initiative. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr deutlich machen, dass da Kernkraftwerke stehen, die einfach den Sicherheitsstandards nicht mehr entsprechen. Und das muss, glaube ich, im Mittelpunkt unserer Argumentation stehen. Denn das ist ja das, was uns gefährdet, was die Menschen gefährdet, dass da Siedewasserreaktoren sind, wo die Radioaktivität nach außen transportiert wird sozusagen und schutzlos ausgesetzt ist, dass wir dort Reaktoren haben, die versprödetes Material haben, wo man wirklich nicht weiß, was da alles passiert und dass wir mit der Schweiz eigentlich, wir denken, wir leben in hochtechnologisierten Zeitaltern und dort haben wir ein System, das diese hochgefährlichen und uralten Reaktoren nicht in einem ordentlichen Verfahren auf ihre Sicherheit überprüft. Es muss unter einem ordentlichen, für die Menschen überprüfbaren Verfahren. Das ist es ja. Das ist ja eine absolute Blackbox, diese ständige Verlängerung. Und diese ESPO-Geschichte ist eine Krücke, aber immerhin eine Krücke. Und ich freue mich, dass auf Landesebene diese Initiative jetzt ergriffen wird, dass man wenigstens über eine Umweltverträglichkeitsprüfung mal sieht, was da eigentlich passiert oder was da nicht passiert. Deshalb glaube ich, sollte unsere politische Initiative genau darauf zielen und sagen, es ist nicht verantwortbar, solche alten Dinger da weiter laufen zu lassen, direkt in unmittelbarer Nähe zur Grenze. Ich meine, dass jetzt der Abfall an der Grenze deponiert wird, das ist ja aus Sicherheitsgründen noch nachvollziehbar, aber dass man die Kernkraftwerke an der Grenze so betreiben muss, das eigentlich nicht. Und das ist so die Richtung, in die wir gehen wollen. Eben auch die Einhaltung der ESPO-Richtlinie ist sicherlich im Sinne der Transparenz auch nochmal wichtig.
Zuvor hatte Mitverfasser einer von TRAS beauftragten Metastudie, Armin Simon, die Ergebnisse diverser Studien zum Gefahrenrisiko der Schweizer Uralt-AKWs zusammengefasst. Ohne die Vertreter der Nazi-Partei bestand weitgehende Einigkeit, zumindest mittels politischer Reaktion der Kommunalgremien, den Lauf von Bundes- und Landespolitik im Verhältnis zur Schweiz, zum Abschluss zum Beispiel eines Staatsvertrags, zu beschleunigen. Im Rahmen der Debatte zum Zwischenbericht der insbesondere vom Oberbürgermeister Horn forcierten Mehrwerkkampagne, das in der Pilotphase seit dieser Woche sich befindet und im Jahre 26 den beteiligten Betrieben tatsächlich die Kosten der Mehrwegbecher mit zentraler Spülung und Transport zweimal pro Woche, montags und donnerstag, also ca. 40 bis 50 Cent je Becher, tatsächlich auf den Kostenpreis eines Einmalbechers runter subventioniert werden soll.
Nein, aber es geht eben doch um eine Spüllogistik für Mehrwegbehälter im Millionenbereich pro Jahr. Und dann wird es eben auch für große Anbieter interessant, da einzusteigen. Und das sieht auch ganz erfolgreich aus. Wir im Bürgerhaus Zähringen erneut und sind dann immer konkreter geworden im Laufe der runden Tische und haben zum Beispiel diese Beispielrechnung präsentiert, die auch Angst genommen hat. Denn natürlich das Einsammeln, das Spülen, das Sortieren, das Pfand verrechnen, das Zurückbringen, das machen Menschen händisch, das kostet Geld, das kostet Arbeitszeit und irgendwo muss das Geld herkommen. Und hier ist eben das Konzept, ich muss quasi eine Miete für den Becher an diesen Mehrweganbieter entrichten und dann kommen diese 40 Cent, die dieser lokale Kreislauf dann kostet, diese ganzen Dienstleistungen, die ich gerade aufgezählt habe, das sind dann 50 Cent, aber das Förderprogramm ist ja so ausgelegt, dass wir 95% davon übernehmen. Und dann bleibt beim Betrieb jeweils ungefähr 5 oder 6 Cent, je nachdem, wie viel die Zahlen an Miete hängen, in Anführungsstrichen. Und das ist aber die Größenordnung, die die auch für einen Einwegbecher hätten aufwenden müssen, Und damit sind wir eben mit relativ gutem Gewissen gegenüber der Gastronomie unterwegs und können sagen, also ökonomisch wird das für euch keine Belastung, wenn ihr im lokalen Mehrwegverbund mit dabei seid.
Wie toll, dass doch die Verwaltung solch ein gutes Gewissen bei den Stakeholdern hat, trotz gesetzlicher Mehrwegangebotspflicht. Im dritten inhaltlichen Tagesordnungspunkt der 6. Sitzung des Umwelt- und Klimaausschusses wurde dann nach 4 Jahren ein komplettes Scheitern der Grünhoch-3-Initiative der Begrünung an privaten Häusern seit 2021 vermeldet. Um das Scheitern mit Erfolg aufzupäppeln, gab es noch eine Erfolgsstory aus 2 Jahren mit akquirierten Mitteln zum städtischen Grünoasenprogramm.
Weil ich die Zahlen gerade vor mir habe, man muss sich ja immer überlegen, das, was Sie beschließen, was dann die Frau Seel zum Beispiel umzusetzen hat an Geld, das kann man halt vervielfältigen über Fördermittel. Man kann Fördermittel fallen ja nicht vom Himmel, man muss schon einen Eigenanteil leisten. Wir als Stadt Freiburg müssen auch einen Eigenanteil von 20% leisten, zum Beispiel bei der KfW, weil wir eben nicht in der Kommune mit Finanzierungsschwäche offiziell sind. Aber dann kann man seine Mittel stark vervielfältigen und wir haben einfach in den letzten 2 Jahren, also das wurde erst letztes Jahr eingeführt, über 8,5 Millionen Euro bekommen über die KfW-Mittel. Das liegt einfach daran, dass wir ganz schnell ganz viele Anträge gestellt haben. Und da möchte ich die Kolleginnen und Kollegen aus dem GOT auch in Schutz nehmen, weil die da sehr schnell und sehr zügig mit uns in Kooperation mit dem Umweltschutzamt reagiert haben. Und davon sind knapp über 7,2 Millionen wirklich die Förderung und der Rest, also knapp über 1 Million, haben wir aus verschiedensten Mitteln selber gestellt. Also wir bemühen uns da wirklich sehr, mit dem Geld, was wir haben, so viel Leistung oder so viel Output zu generieren, wie wir nur irgendwie können. Und der Klimopass, die Klimopass-Förderung auf Landesebene Baden-Württemberg eben erst seit letzter Woche Freitag überhaupt freigeschaltet. Wir warten da seit über einem Jahr drauf. Wird das Ganze ergänzen. Auch da werden wir jetzt sondieren, welche Anträge wir da noch stellen können. Aber wiederum natürlich mit Eigenmitteln, die wir irgendwo eingestellt haben müssen. Ist klar.
Genau, ich finde, da können wir uns alle mal bedanken. Das sind wirklich eindrucksvolle Zahlen.
Na, dann sage ich auch mal Ahoi. Mein Name ist Michael.
Polnische Frauen Solidarisch Freiburg gibt es mittlerweile seit 5 Jahren. Die Exilpolinnen nehmen das zum Anlass für ein paar Veranstaltungen, über die Joanna Kübczyk-Merz im Interview mit Radio Dreieckland berichtet. Doch zunächst blicken wir zurück auf die vergangenen 5 Jahre.
Ja, das waren sehr spannende 5 Jahre. Heute hat mir auch Facebook nochmal erinnert, dass wir genau vor 5 Jahren unser Aufruf zum Streik am Platz der Alten Synagoge veröffentlicht haben. Und seitdem ist natürlich viel passiert. Die ersten 2 Jahre war das eine lockere Vereinigung. Wir haben uns dann immer wieder mal getroffen und ausgetauscht über die Situation in Polen. Aber erst dann vor 2, 3 Jahren, als wir unseren Verein tatsächlich gegründet haben, dann ging es richtig los. Wir haben dann relativ schnell bemerkt, ohne einen Verein geht es nicht weiter. Also wir können ja keine Veranstaltung organisieren, auch ganz kleine Veranstaltungen nur für uns, weil wir da keine Kontonummer hatten und das dürften wir nicht haben, wenn wir kein Verein waren und. Und dann kam irgendwann mal die Entscheidung, okay, wir müssen das offiziell machen. Und dann sind wir seit über 2 Jahren ein eingetragener Verein mit Sitz in Freiburg tatsächlich. Und dann ging es tatsächlich los. Wir hatten Kontakte geknüpft zu anderen Polonia-Vereinigungen oder Vereinen, zum Beispiel zu dem Büro der Polonia in Berlin. Ich war vor 2 Jahren auf dem Kongress der polnischen Organisation in Bonn. Da sind ja wertvolle Kontakte entstanden. Dann hatten wir dank Dorota auch Natalia Prüfer kennengelernt, die das Buchfestival online führt, Buch Czyli Książka. Da sind wir auch aktiv mit dabei. Natalia war schon 3-mal bei uns in Freiburg und hat das Festival von Freiburg aus eine Veranstaltung geführt. Und vor 4 Wochen gab es ja auch eine Leseveranstaltung, die wir organisiert haben im Namen der Mutter und Tochter mit einer deutsch-polnischen Autorin, sind Mama und Tochter, so wie der Titel auch, Brigida und Justyna Helbig, und Natalia hat das moderiert. Und ja, in einer Woche oder jetzt am Samstag haben wir das nächste Highlight, die Ausstellung von der polnischen Künstlerin Marta Frey. Das waren so die 5 Jahre im Durchlauf.
Im Schnelldurchlauf.
Genau.
Also bevor wir zu den kommenden Veranstaltungen kommen, nochmal zurück zu den, die geschehen sind. Was waren da denn deine persönlichen Highlights?
Das hat sich so langsam entwickelt. Tatsächlich für mich war es schon letztes Jahr Buch Czyli Książka, dass Natalia auch zu uns gekommen ist, schon sehr beeindruckend. Da kamen ja auch 30 Menschen dazu tatsächlich und da ging es richtig los. Und natürlich gab es ja im Januar, das habe ich ja fast vergessen, das polnische Kinofestival. Das war ja auch so ein Punkt, wo wir gedacht haben, okay, es muss ja weitergehen, wir haben Ideen, wir können das mit sehr wenigen finanziellen Mitteln auch umsetzen. Und es wird ja auch noch das 2. polnische Kinofestival geben. Das waren so die letzten Highlights auch tatsächlich. Und es geht ja weiter. Und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt auch Förderung bekommen haben, unter anderem von der Stadt Freiburg für die Projekte, weil ohne finanzielle Unterstützung geht das natürlich nicht.
Wie du schon erwähnt hast, begeht ihr euer Jubiläum mit einer ganzen Reihe an Veranstaltungen. Eine davon hat schon stattgefunden in diesem Rahmen, aber es finden noch weitere statt. Ja, fangen wir an mit der Ausstellung von Marta Frey, hast du schon erwähnt. Mit der Vernissage geht es in wenigen Tagen los und zwar schon am 8. November. Also bevor wir zum konkreten Programm der Vernissage kommen, vielleicht, was gibt es denn da zu sehen bei der Ausstellung, die am 8. November beginnt, am Samstag?
Also Marta Frey ist sehr bekannte Künstlerin in Polen. Sie wird ja sehr mit dem polnischen Frauenstreik in Verbindung gebracht. Das hat sie sich dort auch sehr stark engagiert und auch den Frauenstreik unterstützt. Sie war für uns auch ein Vorbild. Ihre Kunst sind Plakate eigentlich mit Texten. Also sie ist eine Grafikerin, das sind keine Fotos. Sie zeichnet das alles selbst und gibt ja so freche, feministische Texte dazu. Deswegen der Titel Ich bin stark, weil, das ist jetzt ihre aktuelle Ausstellung. Und da gibt es ganz verschiedene Grafiken, die verschiedene Frauen darstellen, in verschiedenen Lebenssituationen mit frechen, peppigen Texten dazu. Und die sind einfach feministisch, eher linksorientiert im Sinne vom Frauenstreik. Und Matterfrei ist sehr bekannt in Polen. Das ist für uns definitiv so ein Highlight. Da kommt jemand aus Polen, der in Polen bekannt ist, und der kommt zu uns nach Freiburg. Und das ist schon eine ganz andere Nummer tatsächlich. Und wir freuen uns unheimlich, weil das ja auch so eine Ikone ist, diese Frauenbewegung in Polen, wie zum Beispiel Agnieszka Graf. Das ist eine Schriftstellerin. Sie hat ein sehr berühmtes Buch in Polen geschrieben, Die Welt ohne Frauen. Und sie wird ja auch in diesem Kontext Frauenstreik und in diese feministische Frauengruppe da in Verbindung gebracht. Und Marta Frey und sie haben auch ein Buch zusammen veröffentlicht. Also da ist schon so, dass Marta Frey sehr bekannt ist in Polen. Und es freut uns, dass wir diese Ausstellung zeigen können, weil wir auch denken, dass es in Deutschland definitiv auch einen Zuspruch findet und auch für die Situation der Frauen in Deutschland durchaus interessant ist.
Am Samstag, den 15. November, geht es dann weiter mit dem Workshop, historischer Workshop für SchülerInnen und Jugendliche der polnischen Schule Lajkonik. Wie seid ihr zu diesem Workshop bzw. zu dieser Idee gekommen, diesen Workshop anzubieten?
Wir haben ja schon länger einen Kontakt zu der polnischen Schule in Freiburg. Das ist natürlich eine private Initiative und die Schule richtet sich an die Kinder der polnischen Familie, die hier in der Gegend leben. Und wir haben einfach engeren Kontakt und die wollten das dann auch anbieten. Dieses Workshop ist so im Hintergrund zu dem Filmvorstellung und da geht es um die ersten Feministinnen oder die ersten Frauen, die Emanzipationsbewegung in Polen, und das wird dann auch den Hintergrund beleuchten oder zeigen.
Zum Schluss blicken wir mal auf Polen. Eure Gruppe entstand nämlich im Kontext des feministischen Strajk Kobiet, der Bewegung der feministischen in Polen. Wie ist es denn aktuell beschaffen mit der Bewegung? Weil ein großes Ziel, die Liberalisierung und Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, wurden letztendlich ja leider nicht erreicht. Und meines Wissens nach sind größere Empörungswellen und größere Demonstration ausgeblieben. Ja, wie steht es um den Strajk Kobiet?
Tatsächlich ist das schon etwas abgeflaut. Das Interesse hat man das Gefühl und das große Ziel wurde nicht erreicht. Leider gibt es jetzt auch einen Staatspräsidenten in Polen, der pro-Peace ist und konservativ. Und dann heißt es einfach seitens der Politik, es ist schwierig, solche Gesetze im Sejm und Senat durchzubringen, wenn der Präsident das nicht unterschreibt. Da in Polen gibt es natürlich ein ganz anderes System als in Deutschland, weil der Bundespräsident in Deutschland hat eher so eine repräsentative Funktion. In Polen hatte deutlich mehr Macht und er darf ja die Gesetze einfach nicht unterschreiben und dann wird es einfach nicht umgesetzt. Und das ist ja ein Thema. Dann die Koalition selbst ist ja sich auch nicht immer einig. Also wir haben sehr starke, sehr konservative Bewegung in Polen und die Wählerschaft macht ja mobil tatsächlich. Das sieht man an den Präsidentschaftswahlen im Mai, wie knapp das ja war. Und man sieht ja auch, wie die verschiedenen Länder, also wie die Polonia oder die polnische Wähler im Ausland abgestimmt haben. Also in Deutschland zum Beispiel mehrheitlich für den proliberalen Kandidaten. Aber das war nicht überall so. Die Wahlbeteiligung war zum Glück hoch, aber es ist so ausgegangen, dass es schwierig ist für die Regierung von Tusk, da eine Liberalisierung zu bringen. Momentan ist es tatsächlich so in Polen, aber auch in der deutschen Presse, ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast, ist diese wirtschaftliche Situation in Polen im Fokus. Also man spricht immer mehr über Auswanderungswellen der Polen aus Deutschland. Das ist so, die letzten Monate hat man viel darüber berichtet, auch in Deutschland, dass viele Polen sich momentan entscheiden, gegen Deutschland gehen, nach Polen zurück. Das kann ich ja so auch beobachten tatsächlich. Und das steht jetzt momentan so in diesem deutsch-polnischen Kontext tatsächlich momentan im Fokus, dass Polen ja weiterhin wirtschaftlich stark bleibt und Wachstum hat. Deutschland stagniert nach wie vor. Und was machen die Polen in Deutschland? Wie verhalten die sich? Und das war so eher so die Punkte, die man in der Presse gelesen hat. Und über den Frauenstreik hat man jetzt nicht viel gehört. Naja, bald sind ja wieder Parlamentswahlen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Tatsächlich, da sind wir gespannt und wir sind alle wählen gegangen, aber in Deutschland oder in der Schweiz haben die polnischen Wähler für liberal gestimmt, in Polen nicht unbedingt und zum Beispiel in den USA und Kanada traditionell pro Peace. Und man darf ja Konfederatia nicht vergessen, das ist ja sehr extrem rechte Lager. Der macht mir tatsächlich Sorgen, dass sie ja so eine Konstante haben, glaube ich, von 10, 12, manchmal bis 15% Zustimmung. Und das ist ja schon extrem. Also ich glaube, die sind ja so wie AfD oder sogar noch weiter rechts mit sehr extrem konservativen Frauenbild. Also das ist ja wirklich, das ist das, was mich erschreckt tatsächlich, die Zustimmung für Konföderatia, das macht mir wirklich Angst. Und ich kann es ja nicht wirklich nachvollziehen, warum diese Partei immer noch so eine Konstante hat, so 10 bis 15%, ist für mich ehrlich gesagt unverständlich.
Ihr hörtet ein Gespräch über die Gruppe Polnische Frauen Solidarisch Freiburg, die sich im Zuge des Frauenstreiks in Polen vor 5 Jahren gegründet hat und dies zum Anlass für ein paar Veranstaltungen nimmt. Angefangen mit der Ausstellung von und mit Marta Frey, mit der Vernissage diesen Samstag, den 8. November im Artig. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 5. November 2023. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.